Ich lese den Bibeltext für die Predigt, der der Predigt zugrunde liegt, die gleich folgt. Der Predigttext steht in Lukas 3. Ich lese den in Auszügen. Ihr könnt hier vorne mitlesen oder im Programmblatt. Und die Übersetzung ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis. Lysanias herrschte in Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kajaphas. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Verse 15 bis 17. Das Volk war voll Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Und die Verse 21 und 22. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude.
Mein Name ist Christoph Funk, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich habe das Privileg, heute predigen zu dürfen, und zwar in der Reihe, in der wir uns aktuell befinden: Jesus, mehr als du denkst. Und das ist eine Reihe über das, oder nicht über das ganze Lukas-Evangelium, ein Buch im Neuen Testament, sondern auch da in Auszügen. Und heute ist das zweite Mal. Letztes Mal hat Manuel über Jesus als 12-Jähriger gepredigt und passt ja hervorragend. Heute darf ich über die Taufe von Jesus predigen. Ich war, bevor wir hier nach Potsdam gekommen sind, schon mal Pastor in einer Gemeinde. Damals war ich sowas wie Pastor in Ausbildung, also wie meine Kollegen. Und ich hatte die ehrenwerte Aufgabe, für einen Unterricht zuständig zu sein, sowas wie Konfirmandenunterricht. Das hieß bei uns da biblischer Unterricht. Und der setzt sich zusammen aus einer Horde von 10 bis 15 jungen vorpubertierenden Kindern, die brutal demotiviert sind, irgendetwas über die Bibel zu lernen. Und ich habe diese Aufgabe gehabt mit einem Freund von mir, der ist Berufsschullehrer gewesen, also mit allen Wassern gewaschen eigentlich. Und wir zwei beide haben versucht, dieser Teenie-Horde die Bibel näher zu bringen. Und Woche für Woche war das also unsere Aufgabe und haben alle unsere pädagogischen Fähigkeiten in die Waagschale geworfen, um da irgendwie so ein bisschen Stimmung zu verbreiten. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Auf jeden Fall erinnere ich mich an eine Situation noch sehr gut. Es war nämlich ein Junge, der besonders auffällig war. Und das hatte eine Vorgeschichte. Seine Mutter hatte uns gedrängt, ihn früher als eigentlich vorgesehen in diese Gruppe aufzunehmen, nämlich mit der Begründung, dass ja alle seine Freunde in dieser Gruppe jetzt wären. Und wenn er nicht dabei wäre, würde er komplett den Anschluss verpassen. Wir haben erst darüber nachgedacht, dachten, nee, eigentlich wollen wir ja prinzipientreu bleiben und es gibt ja auch Gründe dafür. Dann haben wir uns aber doch erweichen lassen. Dieses Kind war fortan Störenfried Nummer 1. Es schien, als gelte sein Interesse nur dem, dass er uns die Stunde schmeißt. Es war schrecklich, es war wirklich schrecklich. Wir haben natürlich als hervorragende Pädagogen alles versucht, von Erlebnispädagogik und sonstigen Sachen. Aber letztlich haben wir dann doch mit den Eltern gesprochen, beziehungsweise genauer genommen, ich habe mit der Mutter gesprochen. Und ich habe die Mutter mit der für uns offensichtlichen Wahrheit konfrontiert und ich habe es ihr versucht zu schildern, habe ihr gesagt, es geht wirklich gar nicht. Ich meine gar nicht, er stört und nicht nur uns, sondern auch die anderen. Es ist schwierig, wir haben viel probiert und so weiter und so fort. Und ja, es ist einfach schwierig. Sie hörte sich das alles an, ich weiß das noch ziemlich gut, stand mir gegenüber und ihre Antwort lautete dann ungefähr so. Also sie kenne ihren Sohn und könne sich das überhaupt nicht vorstellen, dass er sich so benimmt. Und, Zitat, außerdem müsse man sich Respekt ja auch erst einmal verdienen. Solche oder ähnliche Begegnungen lösen wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern vielleicht auch bei euch unterschiedliche Reaktionen aus, je nach Typ. Die einen werden aggressiv und schlagen zurück. Innerlich oder äußerlich, mit Worten, Taten oder mit Fäusten, wie auch immer. Andere bekommen massive Selbstzweifel. Bin ich wirklich so ein schlechter Pädagoge und Pastor? Schaffe ich es noch nicht einmal, 15 Teenager für die Bibel zu motivieren? Wieder andere ergreifen die Flucht. Sie fliehen sich in Scheinwelten vor dem Computer oder sonst wo, in Spielen, in Romanen, wo sie der unangefochtene Superheld ist, wo keine Infragestellung passiert und da können sie sich so richtig austoben. Oder man fügt sich, weil man will das, man kann das nicht ertragen, man möchte angesehen sein, man möchte angenommen sein und dann tun wir halt alles dafür. Dann benimmt er sich halt doch toll und ich stelle meinen Unterricht anders ein oder wie auch immer. Oder aber man kompensiert es, wenn ich schon so ein schrecklicher Lehrer bin, dann fahre ich zumindest das dickste Auto oder was weiß ich, was da so an Kompensationsmöglichkeiten drin ist. Kennst du solche Reaktionen? Kennst du solche Situationen, solche Begegnungen im Leben, wo das irgendwie so ein Impuls ist, je nachdem? Da opferst du dich für deine Kinder auf, steckst selber immer wieder zurück, kümmerst dich um sie, bist für sie da. Und dann steht da der Teenager vor dir und brüllt dir ins Gesicht, dass du die schlechteste Mutter überhaupt bist und alle anderen Eltern sowieso besser, netter, großzügiger und auch noch cooler sind. Was kommt da bei dir hoch? Oder deine Mitstudenten geben dir immer wieder zu verstehen, du kannst eh nicht mithalten. Weder von den Beliebtheitswerten, noch von deinem Aussehen, noch von den Noten, noch von irgendwas. Oder was ist, wenn dein Partner, die Liebe deines Lebens, eines Tages vor dir steht und dir eiskalt ins Gesicht sagt, ich liebe dich nicht und ich habe es auch noch nie getan. Solche und ähnliche Situationen, solche Aussagen, glaube ich, haben das Potenzial, uns mal komplett aus der Bahn zu schmeißen. Uns wirklich Reaktionen abzuverlangen, die wir normalerweise nicht eingehen würden, so ähnlich wie ich sie eben beschrieben habe und vielleicht auch noch ganz andere. Warum ist das eigentlich so? Warum sind solche Situationen oft der Anlass, dass wir mal komplett neben uns stehen, in eine Krise geraten oder wie immer wir das dann bezeichnen? Ich glaube, es liegt daran, weil diese und ähnliche Situationen im Grunde genommen zwei Kernfragen unserer menschlichen Identität in Frage stellen. Also wir werden mit diesen Fragen automatisch konfrontiert und das sind die zwei Fragen, wer bin ich und wozu bin ich eigentlich hier? Wer bin ich und wozu bin ich eigentlich hier? Ich glaube, dass für uns Menschen es ein Bedürfnis ist, dass wir diese beiden Fragen möglichst stabil für uns beantworten. Dass, wenn wir das nicht haben, dann sind wir die ganze Zeit immer hin und her gerissen. Wir suchen im Grunde unser Leben lang manchmal nach Antworten, die uns an diesem Punkt stabile, dem Leben gewappnete Antworten bieten, die halten. Und wir sind bereit, ziemlich viel dafür zu investieren, manchmal alles, manchmal viel zu viel, für vermeintliche Antworten, die andere uns geben oder wir uns dann geben und die eigentlich im Kern aber nicht stimmen und auch nicht gut für uns sind. Wenn die Antworten, die wir bisher hatten, ins Wanken geraten, dann geraten wir als Person ins Wanken. Der Philosoph Markus Gabriel, den müsst ihr nicht kennen, ich kenne ihn auch nicht, aber ich habe das Zitat bei ihm gefunden. Er hat einmal gesagt, ich glaube, er hat recht, der Mensch ist das Wesen, das wissen will, was oder wer es ist. Der Mensch ist das Wesen, das wissen will, was oder wer es ist. Und das stimmt. Ich glaube, das kann jeder von uns bezeugen. Wir Menschen sind nicht nur bloß intelligentere Tiere, sondern im Kern sind wir Identitäts- und Sinnsucher. Das brauchen wir elementar, fast manchmal mehr als Essen und Trinken. Zumindest für eine Weile können wir damit ganz gut, auch ohne. Aber ohne Identität, ohne zu wissen, wer wir sind, können wir eigentlich nicht richtig leben. Es gibt aber eine Krux an der Sache. Wir können uns das nämlich nicht selber sagen. Wir können uns nicht selber Identität geben. Wir können uns diese beiden Fragen, wer bin ich und wozu bin ich hier, nicht selber beantworten. Das muss uns von außen in gewisser Hinsicht gesagt oder gezeigt werden. Und das wissen wir bei jedem Säugling, der auf die Erde kommt. Der Säugling erkennt und entdeckt sich mehr und mehr und mehr im Laufe des Lebens in den Beziehungen, in die er gestellt ist. Die Eltern als erstes und dann hinterher Freunde und so weiter und so fort. Und wir alle wissen das vielleicht sogar aus leidvoller Erfahrung, wie sehr uns das, was unsere Eltern uns mitgegeben haben, was unsere Freunde uns mitgegeben haben, prägt in unserer Identität. Wenn du ein Leben lang gehört hast, du reichst nicht aus, ist okay, aber du reichst einfach nicht, es passt nicht, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich dahin kommen, dass du das sozusagen übernimmst und sagst, ja, ich reich nicht aus. Und dein Leben wird an vielen Punkten daraus bestehen, dass du versuchst zu kompensieren, auszureichen. Viele Reaktionen, viele Sachen, die du tust, werden sozusagen dahingehend sein, dass du sagst, ich will aber ausreichen, ich will ausreichen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie deine Identität geprägt worden ist, wie deine Frage, wer bin ich, wozu bin ich hier, beantwortet wurde. Und dieses Prinzip ändert sich auch nicht, wenn wir erwachsen werden. Es verschiebt sich vielleicht, vielleicht haben wir eine Grundidentität mitbekommen, wir wissen so ein bisschen, wer wir sind, aber im Grunde genommen suchen wir immer noch nach der Antwort von außen. In unserer aktuellen Predigtreihe, habe ich ja schon gesagt, gucken wir Texte aus dem Lukas-Evangelium an und insbesondere gucken wir Jesus an und versuchen herauszufinden, wer war dieser Jesus. Und das Interessante ist, in den 4 Biographen, die über Jesus berichten in der Bibel, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das mussten übrigens meine Jungs damals auch alle lernen, wie die heißen, das haben sie meistens dann auch hingekriegt. Auf jeden Fall, die berichten alle einstimmig davon, dass Jesus vollkommen Mensch und vollkommen Gott war. Ein Geheimnis, und das ist es auch, ein Geheimnis. Aber das ist das Zeugnis, was alle geben. Er war nicht nur ein normaler Mensch und er war auch nicht nur Gott, sondern er war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und wo immer wir dann in die Evangelien schauen, ist es erstaunlich, dass Jesus sich offensichtlich seiner Identität, also wer er ist und warum er da ist, immer sicher gewesen ist. In all den Herausforderungen und schwierigen Situationen und Gesprächen und so weiter, hat man immer den Eindruck, er wusste ganz genau, wer er ist und wozu er da war. Und er hatte Herausforderungen. Ich zähle nur mal ein paar auf. Heftige Diskussionen mit den Gelehrtesten seiner Zeit. Und die fanden ihn so blöd und so, wie soll ich sagen, sie in Frage stellen, dass sie ihn umbringen wollten. Und es gab mehrere Versuche und Pläne, ihn umzubringen. Und am Schluss haben sie es ja auch getan. Er wurde konfrontiert mit dem Bösen, mit dem leibhaftigen Bösen, mit dem Teufel, da hören wir nächste Woche drüber, aber dann auch mit dem Bösen in vielfältiger Form, mit Leid, mit Krankheit, mit all diesen Dingen. Häufig war er überfordert, rein menschlich, weil er müde war, weil er gearbeitet hat, Stunden um Stunden, dass Menschen zu ihm kamen, Seelsorge wollten, Heilung wollten und so. So, dass er selbst im Sturm, im Boot eingeschlafen ist. Das heißt was. Unterschiedlichste Erwartungen wurden an ihn herangetragen, von Freunden, von Familie. Und er hatte einen Verräter in seinem engsten Freundeskreis, von dem er wusste von Anfang an, dass er da war. Und natürlich am Schluss seine Folter und sein Tod am Kreuz als Spitze aller Herausforderungen. Und das Interessante ist und das Erstaunliche ist, dass Jesus in all dem nie falsch reagiert hat, sondern immer mit Demut und Mut zugleich, in Wahrheit und in Liebe auf Freund und Feind reagiert hat. Und deshalb die Frage heute Morgen, woher wusste Jesus eigentlich so sicher, wer er war und wozu er da war? Musste es ihm auch von außen gesagt werden? Oder weil er Gott war, war es anders? Wer hat es ihm gesagt? Seine Eltern waren es nicht, das haben wir letzte Woche in der Predigt gehört. Seine Nachbarn und Freunde höchstwahrscheinlich auch nicht. Für die war Jesus so der nette, vielleicht ein bisschen andere, aber normale Typ von nebenan. Zumindest die ersten 30 Jahre seines Lebens. Ich persönlich denke, dass Jesus viele Momente hatte, wo er in dem ersten Teil der Bibel, die wir heute haben, dem Alten Testament, gelesen hat und er aus dem Wort Gottes verstanden hat, wer er ist. Und das ist bis heute für uns ja auch nichts anderes, wenn wir glauben an Gott und Jesus nachfolgen. Wir brauchen die Bibel, wir brauchen es als die Schrift, das Wort Gottes, was uns sagt, wer wir sind, beziehungsweise wo wir uns verändern sollen oder wo wir richtig stehen. Aber es gibt ein Ereignis, und darum geht es heute, wo Gott es ihm unmittelbar direkt sagt, und das war bei seiner Taufe. Jesus ist 30 Jahre alt, 30 Jahre lang mehr oder weniger nichts passiert, ganz normal aufgewachsen und so weiter und so fort. Und dann steht er an der Schwelle seines öffentlichen Wirkens, was 3 Jahre lang gedauert hat. Wir haben das eben gehört in dem Text. Johannes, das war so ein Prophet, ein bisschen wilder Typ, Bart und wahrscheinlich hätte er heute Dreadlocks und keine Ahnung und Kamelhaar und alles mögliche. Er war echt ein bisschen wild so, hat in der Wüste gepredigt und zwar Gottes Wort und hat die Leute im Kern dazu aufgerufen, gesagt, pass auf Leute, ihr seid auf dem falschen Weg, ihr müsst umkehren, ihr müsst zu Gott umkehren. Er hat den Menschen gesagt, nehmt Gott wieder ernst, nehmt ihm beim Wort, kehrt zu ihm zurück, lebt euer Leben nach dem, was er gesagt hat, nach seinen Geboten und als Zeichen dessen lasst euch taufen. Das ist jetzt nicht so die Botschaft, wo man denken würde, jo, die findet jeder klasse und toll, wenn man jemandem sagt, du bist auf dem falschen Weg, ist das schon mal ein bisschen blöd. Aber interessanterweise zu dem Zeitpunkt war das so, dass ganz viele Leute verstanden, er hat recht und ich möchte umkehren und sie kamen und ließen sich taufen. Das war richtig so ein bisschen wie so eine Massenbewegung. Also wirklich viele Leute. Und diese Menschen kennzeichnete etwas. Die hatten nämlich nicht nur dieses Erlebnis der Umkehr, sondern die hatten auch noch eine Erwartung, nämlich dass der Messias, der im Alten Testament kommen sollte. Dazu muss ich ein paar Takte sagen. Im Alten Testament hatte Gott verheißen, irgendwann würde er eine Person schicken. Und diese Person wäre der Gesalbte, das heißt Messias. Und das wäre ein besonders bevollmächtigter Mann. Dieser Mann würde das Volk Gottes aus ihrer Gefangenschaft, also in dem Fall Israel, so war ihre Vorstellung, aus ihrer Gefangenschaft befreien, er würde als König regieren und er würde seinem Volk, also dem Volk Israel, Gott wieder nahe bringen. Und alle waren zu diesem Zeitpunkt brutal gespannt und dachten sich, och, der Johannes, der kann ganz gut predigen, sieht ein bisschen komisch aus, da müssten wir vielleicht am Outfit noch ein bisschen was feilen, aber eigentlich, wer weiß, vielleicht ist er ja dieser Messias. Immerhin hat er es geschafft, schon so viele Leute zu mobilisieren. Aber Johannes macht das ziemlich schnell deutlich und sagt, nee, ich bin's nicht. Aber er wird nach mir kommen. Ich habe gedacht, vielleicht kann man sich so vorstellen von der Stimmung her, wie auf so einem großen Konzert. Du bist auf einem großen Konzert, die Hütte ist voll, alles dunkel, die Bühne liegt noch im Dunkeln. Du weißt, das wird das Konzert des Jahres. Alle sind gespannt, die Zeit ist schon ein bisschen drüber, eigentlich müsste es jetzt losgehen. Es gibt nur eine Sache, du weißt nicht, wer der Musiker ist. Du weißt, es wird super, du weißt, es wird richtig gut werden, aber es ist eine Überraschung. Du weißt nicht, wer auf der Bühne steht. Und dann geht die Musik los, mit einmal geht der Scheinwerfer an und es ist eine Person im Fokus und da fallen alle Fragezeichen ab und du weißt, okay, das ist die Person. So ungefähr wird uns das hier in diesem Text präsentiert, nämlich, dass Jesus getauft wurde, nicht weil er Umkehr nötig gehabt hat, nicht weil er gesündigt hat, sondern als Identifikation mit dem Volk Gottes. Weil er sagte, ich identifiziere mich ganz mit den Menschen und werde sozusagen ihre Sünde auf mich nehmen und ans Kreuz gehen. Und er steigt aus dem Wasser raus, er betet dabei und dann im Bild gesprochen macht Gott das Spotlight an. Das muss für die Leute interessant gewesen sein, die dabei gewesen sind. Wir wissen nicht, wie viele es waren, aber sie haben ja gesehen, da kam der Heilige Geist in Form einer Taube herab. Und dann sagt Lukas, berichtet das ja in diesen 2 Versen, die ich uns noch mal kurz vorlesen möchte. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Es gibt 3 Dinge, glaube ich, die wir in diesem kurzen Versen, eigentlich auch nur in dem, was Gott da tut und sagt, sehen. Das erste ist, Jesus wird von Gott, seinem Vater, bevollmächtigt. Das zweite ist, Jesus wird von Gott, seinem Vater, bestätigt. Und das dritte, Jesus wird von Gott, seinem Vater, beauftragt. Ich habe schon gesagt, wir wissen nicht, wie viele Leute das mitbekommen haben. Aber die, die es mitbekommen haben, haben gesehen, da kommt eine Taube herab aus einem aufgerissenen Himmel. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorzustellen habe. Es war offensichtlich so, dass nicht nur Jesus das mitgekriegt hat. Denn Lukas berichtet tatsächlich hier, dass die Taube, er sagt das ganz bewusst, in leiblicher Form runterkam. Die kam also nicht nur als irgendeine Art Vision oder so, sondern die kam so, dass die tatsächlich da gelandet ist. Also eine richtige Taube. Und offensichtlich hat er auch mitgekriegt, dass dieser Himmel aufgerissen war und die Stimme haben sie auch gehört. Also mit anderen Worten, Gott macht einmal den Himmel auf, richtet sein Spotlight auf Jesus, schenkt ihm den Heiligen Geist in einer Art und Weise, wie vor ihm kein Prophet, kein König im Alten Testament den Heiligen Geist je erhalten hat. Und das ist einfach, das macht deutlich, er hat ihn sozusagen mit seiner kompletten Gegenwart, mit seiner kompletten Kraft beschenkt. Er bevollmächtigt ihn. Und da könnte man viel zu sagen. Was heißt das und was ist das, Heiliger Geist und so weiter und so fort. Will ich heute Morgen nicht machen, das können wir in einer anderen Predigtreihe machen. Ich möchte gerne auf die zwei anderen Punkte mehr eingehen, die folgen. Nämlich Jesus wird von Gott, seinem Vater, bestätigt und beauftragt. Wir lesen hier, aus dem Himmel sprach eine Stimme und diese Stimme ist keine andere Stimme als Gottes Stimme. Das wird sehr, sehr deutlich, das stellt keiner in Frage, da redet Gott selber. Und das ist halt so, wenn Gott redet, dann tun wir gut daran, genau hinzuhören, genau hinzugucken in diesem Fall, weil wir es ja hier schriftlich haben. Wenn Gott redet, dann ist es wichtig, genau hinzugucken. Was sagt er? Er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und das ist ein kurzer Satz, der auf den ersten Blick, finde ich, ganz schön klingt, aber es ist häufiger so in der Bibel, dieser Satz sagt mehr aus, als wir normalerweise hören würden. Und das kennen wir auch. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Wir kennen solche Sätze, die einen normalen Sinn haben, den wir erstmal verstehen, aber dann noch so eine zweite Sinnebene, die man versteht, wenn man in einem bestimmten Kontext groß geworden ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ich wäre bei einer Podiumsdiskussion hier in Potsdam zum Thema Leben in Potsdam. Und irgendwann würde ich den Satz sagen, in den Köpfen von vielen Potsdamern ist die Mauer noch nicht gefallen. Dann gäbe es zwei Sinnebenen, auf denen man diesen Satz hören könnte. Nahezu alle Potsdamer würden wahrscheinlich das ungefähr so hören. Äußerlich sind wir wiedervereinigt, aber innerlich sind immer noch Vorbehalte und so weiter vorhanden. Warum würden sie den so hören? Weil sie um die Geschehnisse von 1989 wissen, wo die innerdeutsche Mauer gefallen ist. Und sie würden automatisch an die Mauer denken, die damals gefallen ist und nicht an irgendeine Mauer. Angenommen, es wäre eine Person da, die von all dem nichts wüsste. Die hätte das nicht mitgekriegt, die wüsste gar nichts um die ehemalige DDR und die Wiedervereinigung und so weiter. Die würde diesen Satz ungefähr so hören. Da ist offensichtlich irgendwas in den Köpfen von manchen Leuten in Potsdam, das trennt und abgerissen werden soll. Und das war's. Und das stimmt, diese Bedeutungsebene ist richtig, aber die zweite macht das Ganze viel breiter. Und so ähnlich ist dieser Satz, den wir hier lesen, auch. Die erste Bedeutungsebene ist eine ganz wichtige und die sagt eigentlich schlicht, Jesus, du bist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir, ich habe Freude an dem, wozu ich dich gesandt habe, ich habe Freude an dem, was du tun wirst. Und das war wichtig für Jesus zu hören. Es war an sein Herz adressiert. Er musste das hören. Er war vollkommen Mensch. Er brauchte diese Ansage von außen und sie beantwortet die Frage, wer bin ich? Jesus, du bist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir. Das ist die Antwort auf die Kernfrage von uns Menschen und auch die Kernfrage für die Identität von Jesus, wer er ist, Gottes geliebter Sohn. Und genauso sehen wir ihn hinterher auch in all seinen Herausforderungen. Immer hat er als Sohn in völliger Abhängigkeit von Gott und im vollen Vertrauen auf seinen Vater gehandelt. Er wusste, er ist geliebt und er wusste, dass er im Auftrag des Vaters handelt und dass Gottes Wohlgefallen darauf ruht. Aber es gibt noch mehr. Es gibt diese zweite Bedeutungsebene und das ist das, dass Jesus von Gott, seinem Vater, beauftragt wird. Denn diese Worte, die dort gesagt werden, waren für die Leute damals, die das Alte Testament ziemlich gut kannten, besonders spezielle Stellen, also Psalmen und große Propheten wie Jesaja, wie so eine Art Hyperlink oder Link, wo du draufklickst und wenn du draufklickst, kommst du sofort zu so einem weiteren, zu einer weiteren Homepage. Und diese Links, die deuteten auf zwei Texte im Alten Testament. Der eine Text steht im Psalm 2 und da heißt es: Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann geht der Psalm weiter und der Psalmschreiber ermahnt letztlich alle Menschen und Völker, dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Er weist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Wege umkommt, denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Dieser Psalm macht eine Sache für Jesus deutlich, nämlich die. Dieser angekündigte Messias, und dieser Psalm bezieht sich darauf, der Sohn Gottes, also Jesus, ist nicht irgendein netter, mehr oder weniger wichtiger Religionsstifter, Friedensaktivist oder Gelehrter, den man gut finden kann oder auch nicht, sondern König, der Gehorsam erwartet und dem es zu folgen gilt. Das macht der Psalm deutlich. Und dann gibt es einen anderen Link zu dem großen Propheten Jesaja, und zwar Kapitel 42. Und da heißt es: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis auf der Erde das Recht gegründet ist. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Ihr müsst es nicht alles sofort verstehen, ist vielleicht auch von der Sprache her so ein bisschen, aber das, was diese Stelle deutlich macht, und das ist eine Auftaktstelle im Propheten Jesaja, wo noch viele andere folgen, ist, dass dieser kommende Messias, dieser Sohn Gottes, der auf der einen Seite der König ist, dem es zu folgen gilt, dem man gehorsam sein soll, auf der anderen Seite der ist, der das Recht Gottes, also die Gerechtigkeit Gottes, dass wir zu ihm passen, dass es stimmt, dass wir zu Gott stimmig sind, aufrichten wird. Und was deutlich wird, er wird das tun, nicht durch großes Bombay, so wie wir unsere Könige kennen, ja, also muss nur mal in die Welt gucken und wir haben es ja jeden Tag in den Nachrichten, wer da alles twittert und sonstiges und sagt, wie toll er ist und was er alles Tolles macht. Ohne großen Lärm wird er das machen. Man wird seine Stimme nicht groß auf den Gassen hören, Rumschreierei. Aber das, was ihn auszeichnen wird, ist das, was zerbrochen ist, das, was sowieso schwach ist, was die Großen gerne mit den Füßen niedertreten und sagen, habe ich keinen Bock drauf, das brauche ich nicht, ich kümmere mich um das Starke. Das wird er nicht zertreten, wird er nicht zerbrechen, wird er nicht auslöschen, sondern er wird es sozusagen wieder anfachen. Und was er tun wird, er wird die Gerechtigkeit Gottes aufrichten. Und zwar, und das wird hinterher deutlich, indem er selber zu dem Schwächsten wird, indem er selber ans Kreuz geht, indem er selber leidet, indem er die Schuld der Welt, den Ungehorsam der Welt, die Auflehnung gegen Gott komplett auf sich nimmt und die Folgen dafür komplett trägt. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Gott macht quasi dieses Spotlight an, sagt diesen Satz, bestätigt ihn, gibt ihm die Identität und gibt gleichzeitig mit allen Umstehenden zu erkennen, das ist mein König, da wird nichts von abgestrichen und gleichzeitig ist es der Retter. Der Retter, wenn man sich auf ihn verlässt, mit dem man sozusagen ein für alle Mal gerettet ist. Es ist der König und er ist gekommen, um zu regieren und durch sein Leiden und Sterben den größten Sieg für Gott, den Vater, zu erringen und sich ein Volk zu sammeln, das ihn und den Vater ehrt und ihm gehorcht. Und jetzt ist die große Frage am Ende, was hat das mit uns zu tun? Ist ja schön, dass das alles so ist, aber was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, alles. Denn weißt du, was Jesus danach getan hat? Hat den Rest seines Lebens, nachdem er da getauft worden ist und das gehört hat, damit verbracht, nach Leuten Ausschau zu halten und ihnen dann zu sagen, hier, guck mal, ich habe eine Vater-Sohn-Beziehung, ich bin ganz besonders, ich bin der König, ihr leider nicht, aber ihr könnt mich gerne bewundern. Nein, das hat er nicht, sondern er hat den Rest seines Lebens damit verbracht und wenn man so will, den Rest der Bibel oder den Rest der Menschheitsgeschichte bis heute, in den Menschen die Sehnsucht zu wecken nach dieser unzerbrüchlichen neuen Identität, die in der Vater-Sohn-Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, liegt. Und das hat Jesus angeboten, hat gesagt, ich kann euch, rufe euch in diese Beziehung hinein. In diese Vater-Sohn-Beziehung, so wie er sie hat. Und ich fand das so cool, wo Sandra das gesagt hat in ihrem Zeugnis, wo sie das beschrieben hat, dass diese Sehnsucht, die hat sie gespürt, die ist gewachsen, wo sie bei anderen Leuten etwas gesehen hat, was sie so nicht hatte. Und das ist genau das, was Gott tut und was Jesus tut, diese Sehnsucht in uns zu wecken nach der ursprünglichsten, nach der eigentlichen, nach der unzerbrüchlichen Identität, die besser ist als alle anderen Identitäten, nämlich geliebtes Kind, geliebter Sohn durch Jesus Christus, geliebter Sohn Gottes zu werden. Das ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und diese Antwort ist so viel besser als die Antworten, die wir uns oft so geben oder die wir gesagt bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, aber vielleicht ist es ja so, dass du merkst, deine Antworten sind ein bisschen brüchig. In entsprechenden Situationen kommt das plötzlich alles schnell ins Wanken. Und dann fühlst du dich als alles andere, aber nicht als Kind Gottes. Und du hast das Gefühl, du bist gar nicht mehr richtig bei dir, stehst neben dir. Das ist, du hast keine Identität mehr. Aber es geht noch weiter. Was hat das mit uns zu tun? Gott schenkt uns ein Leben mit Sinn, mit Vision und mit einem Ziel. Und wie oft versuchen wir diese zweite Frage, wozu bin ich eigentlich hier, mit so sinnlosen Dingen zu beantworten? Ganz beliebte Antwort, Spaß haben. Das ist mein Lebenssinn, dafür bin ich da. Ah, wie begrenzt ist das, wie hohl und wie vergänglich. Nichts gegen Spaß, aber als Lebenssinn, als Lebensaufgabe, irgendwann hört der Spaß auf. Andere sagen Familie gründen, Nachkommen zeugen. Schön, ist wichtig, total wichtig. Aber ist das der Lebenssinn? Und was ist, wenn das nicht funktioniert? Oder wenn die Kinder nicht so geraten, wie man sich das eigentlich wünschen würde? Wieder andere sagen Arbeit für Wohlstand und für 2 oder 3 Urlaube im Jahr. Auch schön. Arbeiten ist gut, Urlaub macht auch Spaß. Aber ist das der Lebenssinn? Ist das, wofür es sich lohnt zu leben? Gott schenkt uns eine andere Antwort und bietet die quasi an, diese Antwort, und sagt, weißt du, ich möchte dich persönlich so ehren, dass ich dich mit in die universale und ewige Geschichte der Menschheit stelle. Du bist da, du bist geschaffen, um mich zu ehren, dich an mir zu erfreuen, dein Lebensglück und dein Lebenssinn in der nie versiegenden Quelle der Vollkommenheit und Schönheit von mir, dem dreieinen Gott, zu finden. Und du bist da, um Jesus zu folgen, Teil seiner Kirche zu sein und die gute Botschaft von Gottes Rettung in Wort und Tat in die Welt zu bringen und alle Menschen zu dieser neuen Identität einzuladen. Das ist so viel mehr als Spaß haben, arbeiten gehen und so weiter. Von daher fügt sich alles. Und das ist eine neue Identität, die steht, die uns von außen geschenkt und zugesagt wird, die nicht an uns hängt und die auch nicht an der Meinung von anderen hängt, sondern allein an Gott. Und ich weiß nicht, ob das was für dich ist, was bei dir Sehnsucht weckt, aber wenn, dann möchte ich dich einladen, das doch einfach zu tun. Es ist so einfach. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Zu Jesus zu kommen und ihm zu sagen, hey, ich habe gemerkt, meine Identität ist nicht das, was es eigentlich sein sollte. Wenn ich ehrlich bin, ist da was ganz anderes. Und ich gerate so schnell aus den Fugen, aus der Bahn. Ich habe gemerkt, dass bei dir eine Identität ist, nach der ich mich sehne. Ich sehne mich nach den Worten von meinem Vater, du bist ein geliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Und da wird auch nichts dran gerüttelt. Und wenn das so ist, dann ist es so einfach, du kommst zu Jesus und du sagst ihm das und du sagst ihm, dass du ihn ignoriert hast und so weiter und so fort und du bittest ihn um Vergebung. Und dann sagst du ihm, ich möchte dein Kind sein. Es ist so einfach, es ist so unspektakulär, aber so verändernd, so bereichernd, so neu ausrichtend, so wie wir es bei Sandra heute gesehen und gehört haben. Und zurück zu meinem Beispiel am Anfang. Und wenn du diese neue Identität hast, dann ist das ganz praktisch für dein Leben, denn dir werden Situationen begegnen, vielleicht so ähnliche Situationen, wie ich sie damals in dieser Gemeinde hatte. Und das, was wir lernen können aus dieser neuen Identität, ist, mit diesen Situationen und diesen Anfragen an unsere Identität anders umzugehen. Das ist nicht einfach, das gelingt nicht immer, aber wir können das mehr und mehr lernen. Du kannst Kritik lernen, nicht als deine Identität angreifend zu sehen, sondern als etwas, was du dir anhören kannst und du sortieren kannst. Berechtigte Kritik annehmen, Veränderung zuzulassen, aber unberechtigte Kritik auch abzuweisen. Warum? Weil du nicht sofort aus diesem Impuls reagieren musst, ich muss meine Identität verteidigen, sondern du weißt, du bist geliebtes Kind Gottes. Egal, was du für einen Mist gerade gemacht hast, die Kritik stimmt oder ob sie nicht stimmt. Du bist und bleibst Kind Gottes. Und dann kann ein Prozess einsetzen, dass du damit anders umgehst. Du kannst es ablegen, dich sofort bis aufs Blut verteidigen zu müssen, wenn dich jemand angeht. Sondern du kannst versuchen, mehr und mehr durch Gottes Hilfe deine Beziehung anders zu gestalten. Ja, selbst, das sagt Jesus, und das ist krass, Feinde zu lieben. Warum? Weil deine Identität an Gott hängt, der dich geliebt hat bis zum Äußersten. Und du musst nicht mehr der unangefochtene Superheld oder die Superheldin sein, weil du weißt, die Rolle, die hat jemand anders, nämlich Jesus. Und der hat sie viel besser erfüllt. Und deswegen darfst du diesem Superhelden folgen. Aber du musst es nicht selber sein und nicht selber spielen. Und dann gelten diese Worte über deinem Leben, und ich möchte sie uns zum Schluss nochmal mitgeben, dass Gott zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du alle Gebote erfüllst, nein, sondern weil Jesus das alles gemacht hat in Vollkommenheit und sagt, ich schenke dir quasi das, sodass du dieses Kind Gottes sein kannst, über dem Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind und ich habe Freude an dir. Und das ist super Botschaft, das ist cool und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das entdecken dürfen. Ich freue mich, dass Sandra das entdeckt hat und weiter entdecken wird und es ist befreiend, es ist lebensverändernd. Ich möchte mit uns beten.